Willkommen beim Gastrocast All in No 4 Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Und bei mir ist Herr Mucka oder auch Mucka genannt. Und da ist schon direkt die erste Frage. Wir sprechen dich ja alle mit dem Nachnamen an. Also wir sagen ja alle nur Mucka zu dir, aber eigentlich heißt du ja Süleman oder Süle. Mhm. Woher kommt das? Machen das alle so? Machen das deine Freunde auch?
Ja, hallo. Ich heiße Süleman Mucka, 26 Jahre alt, gelernter Koch und tatsächlich nicht, nur hier.
Boah.
Deine Restaurantleiterin hat damit angefangen, die Tanja. Und dann ist sie so dabei geblieben.
Okay.
Alle anderen nennen mich ja Süle.
Okay, aber ist das so, also wenn man in Deutschland jemanden jetzt nur mit dem Nachnamen anredet, dann sagt man eher, ist er unfreundlich. Ist das so oder?
Nee, nicht unbedingt.
Ist mehr so ein Markenzeichen.
Ja, mich stört das jetzt. Und daher nicht unbedingt.
Okay, also das heißt, ich sag jetzt Mucka zu dir.
Ja.
Oder soll ich Herr Mucka sagen?
Oder François.
Oder François, genau. François. Ja, François, vielleicht magst du uns deine Geschichte erzählen. Du bist 26 Jahre alt, bist Küchenchef hier bei uns.
Ja. Yeah.
Wie hat's angefangen?
Ja, ich bin seit 10 Jahren. Ich bin besser gesagt vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Mit meinem Onkel. Damals war ich ja 16. Komme ursprünglich aus Albanien.
Nicht aus Frankreich?
Nee. Ich aus Frankreich, komme ursprünglich aus Albanien. Und bin dort aufgewachsen, habe eine ältere Schwester und habe mit meinen Eltern gelebt. Und dann irgendwann war ich in der Schule und dann rief meine Mutter mich an, dein Onkel möchte in 2 Tagen nach Deutschland.
Da warst du 16?
Da war ich 16, ja, vor 10 Jahren. Und da war es mal so eine Freude. An erster Stelle sofort so hat man ein bisschen Schmetterlinge in den Bauch gehabt und aber ich wusste ja nicht, was auf mich hier in Deutschland zukommen würde. So dann habe ich gesagt, ja unbedingt, ich wollte unbedingt Albanien verlassen, weil ich hatte ja doch keine Perspektive. Nicht gut in der Schule, studieren wollte ich sowieso nicht und mein Traum war ja immer, nach Italien zu gehen, um dort zu leben. Ich war ja 2-3 Mal vorher schon da, habe gesehen, ähnliche Kultur, nur man kann mehr erreichen als in Albanien. So, der Traum war jetzt mal schon geplatzt, nach Italien zu gehen. Das war für mich nicht so schön, aber man muss ja damit leben können. 2 Tage später ging die Reise los. Meine Eltern haben ja voll Map übertragen an meinen Onkel. Und dann erstmal sind wir nach Italien gereist. Dort haben wir einen Tag bei meiner Tante geschlafen und dann von Mailand nach München mit dem Zug.
Aber ist das so einfach möglich, von Albanien in die EU dann quasi als Flüchtling, also ich sag mal als Wirtschaftsflüchtling einzureisen? Oder war das so eine, kann man jetzt ja vielleicht sagen, so eine halb legale Sache? Wie muss man sich das vorstellen?
Nee, unser Fokus. Also der Fokus von meinem Onkel war von Anfang an, wir gehen nach Deutschland und melden uns in Asyl an.
Ah, okay.
Das war so geplant.
Das heißt, man kommt normal über die Grenze?
Ganz normal.
Ah, okay.
Ja, ganz normal. Nur ich.
Also via Griechenland dann und.
Ja, genau. Nur okay. Ich hab damals eine Vollmacht machen müssen, weil ich war ja minderjährig. Mhm. So, dann waren wir in Berlin, wollten uns dort anmelden. Die Behörden hatten bis 14 Uhr auf. Wir waren 10 nach 2 da. Und das heißt, die Reise war umsonst. Mhm. Und mein Onkel hatte einen Bekannten in der Nähe von Osnabrück. Und da haben wir uns, sind nochmal mit dem Zug hingefahren und haben uns dort angemeldet. Und ja, das war für mich erstmal die Hölle, muss ich sagen, mit 16.
Also kommst mit 16 her, nur mit deinem Onkel. Lässt alles hinter dir, Freunde, Bekannte, Familie, die ganze familiäre Sicherheit. Kommst hierher bis im anderen Land. Konntest du Deutsch?
Nein, null.
Englisch?
Sehr wenig. Sehr wenig.
Okay.
Auch Italienisch, sehr wenig. So, ja.
Wolltest du da schon Koch werden? Hattest du schon eine Vision?
Ja, aber ich wusste nicht, dass ich nach Deutschland komme. Ich wusste schon mit 13, 14, dass ich nach Italien gehe. Mhm. Ich wollte neue Herausforderungen. Ich wollte was mein Leben verändern, weil ich habe es gesehen, dort gibt es leider keine Perspektive. Also in Albanien.
Aber mit 13, 14 schon zu sagen, ich will was verändern, ich will was erreichen, ist ja nicht, also sorry, aber das ist ja nicht normal.
Ja, aber ich wusste so, innerlich wusste ich das schon, dass ich was verändern wollte, was verändern muss, auch meine Eltern finanziell zu unterstützen. Und dann, ja, waren wir in Osnabrück, in der Nähe von Osnabrück, da haben uns angemeldet. Die ersten 2 Tage waren ja die Hölle. Aber wirklich, 100%, da waren von der ganzen Welt.
Also eine Flüchtlingsunterkunft.
Heim.
Ja. Ah, okay.
Über 2500 Menschen. Und da gab es eine Mensa.
Okay.
Und dann haben wir geschlafen. Da gab es Räume, um zu schlafen. Und die Mensa war ja für alle. Und ja, du könntest kein Deutsch, gar nichts. Und dann weißt du mal so, was mache ich hier?
Mhm.
Dann dachte ich mir, morgen gehe ich zurück. Bin immer alleine spazieren gegangen, weil ich wollte, dass auch mein Onkel nicht zeigen, diese Angst, sag ich mal. Mhm. So im falschen Ort zu sein.
Verstehe ich.
Ja. Alles
heftig.
Und Oli zu gehen. So.
Heftig.
Und das wollte ich nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Habe alleine 20 Mal am Tag gefühlt geheult. Aber ich wollte ja nicht in der Hölle bleiben. Ich wollte ja weiterlaufen.
Krass.
Und dann haben wir einen Transfer bekommen. Transfer heißt es, ein eigenes Haus in Philippsburg. Mhm. Der mit seiner Familie und seinen 2 Kindern und ich. Und dann bin ich zur Schule gegangen in Wittmund. Um Deutsch zu lernen. Überhaupt.
Eine normale Schule?
BBS Wittmund.
Okay.
Da gab es auch Räume, wo man für Asylanten, so wie mich und alle anderen, wo man Deutsch lernen kann. Da waren Leute okay. aus Syrien, aus Makedonien, aus Kosovo, aus Serbien.
Okay.
Und das war so eine Klasse mit 30 jungen Leuten und da haben wir versucht, Deutsch zu lernen. Für mich war das so, der Traum, ja, nach Italien zu gehen, war sowieso schon vorbei.
Bist du im Winter oder im Sommer hier nach Deutschland?
Mai.
Im Mai. Okay, dann ging es ja erstmal schön. Also vor
Wetter.
Ja, war es kalt. Aber ich glaube, wenn du im November hierher gekommen wärst, wärst du sofort wieder umgedreht.
Das stimmt wohl. Und für mich war das so, ich habe mich direkt in Friedeburg angemeldet, um Fußball zu spielen.
Hast du in Albanien schon Fußball gespielt?
Ja.
Okay.
Ja, sehr lange. Mit 7, glaube ich, angefangen und dann bis 14.
Okay.
13, 14, so ungefähr. Und dann, aber für mich war es noch nicht wichtig, hier eine Fußballkarriere zu machen, sondern einfach erstmal unter zu Leute zu kommen.
Mhm.
Weil um Fußball zum Spielen musst du ja nicht reden. Du musst einfach nur spielen. So. Du hast ja keine Sprache, um zu sprechen und Deutsch zu können, dass ich Fußball. Ich muss einfach nur spielen. Das Spiel verstehe ich ja sowieso. Ja. Ich nicht in Abseits sein muss. Ich habe mich so. Dann habe ich angefangen und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 5 Wörter zu lernen auf Deutsch. Da habe ich auch durchgezogen.
Okay.
So, und dann in Wittmund immer zur Schule gegangen und dann immer auch, jetzt klingt er so ein bisschen arrogant, aber ich war immer der Beste, wollte der Beste sein, habe immer fleißig gelernt, auch zu Hause. Und irgendwann bekam ich einen Post von der Asylverfahren, sagen wir mal so.
Also aus Ausländerbehörde.
Von der Ausländerbehörde, genau. Man musste den ersten Interview geben, wieso man nach Deutschland kommt. Was wollte ich als Minderjährig nach Deutschland? Was hätte ich hier zu suchen? So,
ne? Okay.
Oldenburg hingefahren mit dem Zug. Ist man eine halbe Stunde zu spät gewesen, weil man wusste ja nicht, wo das ist, wo die Gebäude ist. Hingefahren mit meinem Onkel. Und da waren ja albanische Übersetzer. Und dann habe ich die Geschichte ja erzählt. Ja, ich bin ja gekommen, weil dort keine Perspektive und dies und das. Und dann sagten die, ja, dein Interview akzeptieren wir nicht, weil du minderjährig bist. So, mein Onkel hat aber Vollmacht.
Ja, okay.
Andersrum wollten sie das nicht, dass mein Onkel mit in den Raum ist. Das war ja so sehr kompliziert, auch für uns. So, wieder nach Hause gefahren. 2 Wochen später wollte ich zur Schule gehen. Steht auf, mein Onkel war auf. War auch im Wohnzimmer. Einen Kaffee trinken und ich habe zu ihm gesagt, Onkel, ich habe gestern geträumt. Ich fliege heute den zweiten Post. Den zweiten Post hieß es, Deutschland zu verlassen.
Also du musst raus. Also die Abschiebung dann.
Ja, wie direkt. Du musst nochmal hin zur Ausländerbehörde, nochmal ein Interview geben, aber das war so eine Sache für uns Albaner, war das so Abschiebung, weil wir haben ja, in Albanien herrscht ja kein Krieg. Und herrscht ja kein Chaos. So.
Na, ihr wart Wirtschaftsflüchtlinge, ne?
Genau.
Ja.
Und dann sagte mein Onkel, alles gut, geh mal zur Schule, du hast wahrscheinlich nur schlecht geträumt oder so. Um 9 Uhr rief er an. Was ist da?
Alles Schlimmes, ja.
Ich so, ja, okay, alles gut. Dann ich war schockiert, traurig, alles Mögliche.
Wie lange warst du da schon da? Also so dieser Prozess, wie lange ging das?
Ich würde sagen 4 bis 6 Monate, aber nicht mehr. So lange.
Okay, ja, aber du bist aber schon ein bisschen angekommen. Du hast
ja so mit Fußball.
Genau, Fußball, Schule, arbeite Deutsch, so,
genau,
ne?
Genau, genau.
Okay.
Und dann habe ich einen Tag frei genommen in der Schule, habe ich erzählt, so und so. Ich muss wieder nach Oldenburg. Ich muss ein zweites Interview abgeben. Sagen sie, ja, kein Problem. Hingefahren, wieder mit meinem Onkel. Diesmal waren wir pünktlich. Weil dann wussten wir, wo die Gebäude ist. Und dann ist es wieder, akzeptieren wir nicht, weil du minderjährig bist. So, ja, aber mein Onkel wartet ja im Warteraum, der kann ja nur mit rankommen. Nee, das nicht. Und wir brechen alles ab.
Also inhaltlich war es egal, was du sagst. Es ging nur darum, du warst nicht volljährig und deswegen.
Die dürfen ja nicht machen. Die dürfen eigentlich ja keine Interview mit mir führen. Allein.
Okay.
Es musste immer jemand dabei sein, der Vollmacht hatte.
Okay.
Aber andersrum,
aber der durfte
ist es ja nicht reinkommen.
Ja, Wahnsinn.
So, und dann sagte der Übersetzer zu mir, bleib erstmal cool, dir passiert nicht. Bis du 18 bist, passiert dir nichts.
Hast du Angst gehabt?
Ja. Ja. Ja, aber andersrum, ich hatte zwei Kumpel zu der Zeit, die nach Italien gegangen sind und ich hatte auch Freude. Ich dachte, okay, ich muss Deutschland verlassen.
Ich gehe nach Italien.
Aber ich gehe nicht. So, nach Hause
okay.
Definitiv nicht.
Mhm.
Und dann hat der Übersetzer mit meinem Onkel geredet, er hat ihm so ein bisschen erzählt, der darf sowieso Deutschland nicht verlassen, bevor er 18 ist, besser ist, ihr findet ein deutsche Vormund für ihn.
Ah, okay. Dann also Pflegeeltern.
Ja, genau. Mhm. Dann hat er mehr Chancen dann, um hier zu bleiben, weil die können ihm besser helfen jetzt als du, sagte er zu meiner. Kein Deutsch, nicht mobil, woher denn auch? So.
Okay.
So. Und dann bin ich zu meiner Lehrerin damals gegangen und habe gesagt, so und so ist gestern passiert bei dem Interview. Ich brauche eine Vormund. Sagte sie, weiß dein Onkel das? Ich so, ja. Der war auch gestern dabei, der weiß das auch alle. Dann hat sie so quasi in der Schulpause so eine CV für mich hergestellt im Internet. Und das so, ich würde jetzt sagen, im Internet so freigegeben. Und dann sollten ja Freiwillige so.
Ah, nein, also sie hat quasi ausgeschrieben.
Ja, genau.
Pflegeeltern besucht.
Ja, so nach dem Motto, so ausgelernt. Und,
cool.
Eine Stunde später kam die Pflegemutter.
Nein.
Doch.
Und das ist schon.
Da kam die Lehrerin zum Mann und sagte, es ist so, die ist ja gekommen, die will dich hier kennenlernen, die will dich zu Hause einladen und alles Mögliche. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? So, wow. Der Weg von der BBS Wittmund bis nach Friedeburg, der war für mich so, dachte ich mir, schon heftig. So,
Wie viele Kilometer sind das?
15, 16, 17.
Und die bist du mit dem Fahrrad
gefahren? Mit dem Bus.
Mit dem Bus, okay.
Damals mit dem Bus. Hm? Und dann war für mich Geheul, also doch eine Möglichkeit, weil es ist nicht so, dass ich sage, ich gehe nach Deutschland, bleib 2 Wochen, komme zurück.
Hm. Ich bin ja, du hast einen Plan gehabt.
So, ungefähr. Ob er aufgeht oder nicht, wusste ich ja nicht. So. Zu meinem Onkel gerade nach Hause, habe ich ihm gesagt, heute um 19 Uhr kommt eine Fliegefamilie, die wird mich kennenlernen, die wird mich zu Hause bei sich einladen, sagt er, machen die sowieso nicht, ich hör doch auf. Das ist ein Karte-Spiel. So, nee, war ich nicht. Heute nicht. 7:10 ging er dann die Tür.
Sie kam.
Sie kam. Meine Pflegemutter, Maria. Und dann sind wir zu ihr gefahren. Meine erste Frage an ihr war, habe ich eine Chance, hier zu bleiben? Aber natürlich mit einem sehr gebrochenen Deutsch, so, ne? Mhm. Sie guckte mich an. Ich weiß noch nicht mal, wer du bist. Ich habe ja keine Ahnung, ob du hier darfst bleiben.
Direkt mit der Tür ins Haus.
Ja, ich wollte so wissen ungefähr. Jetzt eine deutsche Familie will mich aufnehmen. Vielleicht habe ich dadurch so eine Chance, hier zu bleiben. Mhm. Für mich war so ein
einfach eine Chance halt, ja.
Genau. Und dann sagte sie, dann bin ich bei ihr natürlich 2-3 Wochen geblieben und dann mit ihr zur Schule gefahren. Sie war ja Lehrerin, auch in BBS Wittmund. So könnte ich mit ihr zur Schule fahren. Und dann sagte sie, ich will eine Entscheidung treffen und das werde ich dir sagen. Ich so, okay.
Also du bist direkt da eingezogen, oder?
So, mehr oder weniger. Ab und zu mal bin ich zu meinem Onkel noch gefahren, im Fahrrad. Die wohnt ja in Abikafer, aber ich bin zu 90% danach da geblieben. Geschlafen, gegessen, alles.
Das war so eine klassisch deutsche Familie, Vater, ja. Mutter, Kind, oder?
Nee, nur Mutter und die Tochter. Der hatte nun einen Sohn, die haben einen Sohn, aber der war damals im Internat.
Okay.
Von ihrem Mann hatte sich ja getrennt, so. Und dann sagte sie, ich würde gerne, hat sie eine Entscheidung getroffen, aber auch gleichzeitig eine Frage gestellt. Ich würde gerne, dass du zur Familie gehörst. Willst du das? Jetzt kannst du dir vorstellen, was für mich damals das bedeutete, sowieso. Nach 2 Sekunden sofort geantwortet, so natürlich. Vielen, vielen Dank. Und dann hat sie das alles, hat sie gesagt, so jetzt will ich für dich alles machen. Was in Behörden angeht, was, so wie mein eigener Sohn.
Okay.
So hat sie mich behandelt. Sogar noch besser.
Toll.
Ja. Und dann hat sie das alles in die Hand genommen. Erstmal nach Wittmund sind wir gefahren, zur Ausländerbehörde, sagte sie, sag mir, was Sache ist. Und dann gucken ja die Leute dann, okay, der kommt ja mit jemandem, der so Ahnung hat.
Den
Geburtstag.
Genau, ganz anders, ja.
Und dann gucken die auch anders, reagieren die auch anders, die Mitarbeiter. Und sagte sie, okay, der muss eine Ausbildung machen. Und dann hat er eine Chance, hier zu bleiben. Mhm. Und da fällt das komplett weg mit dem Asyl. Also hieß es, ich muss Ausbildung anfangen, 6-7 Monate später, mhm, ungefähr. Es ist in der Zeit so viel passiert, aber ich muss eine Ausbildung anfangen, um hier bleiben zu dürfen erstmal. So. Und da fragte sie, was wirst du machen? Natürlich kam Tischler, Mechaniker, alles mögliche. Ich so, Küche? Sagte sie, ja. Ich so, ja. Gern. Für mich war direkt klar, was ich machen würde.
Hast du vorher schon Kontakt zum Kochen gehabt?
Nicht direkt, aber zu Hause meine Mutter viel gemacht. Sehr viel. Sie ist ja, arbeitet seit 20 Jahren ungefähr in einer Bäckerei. Und dann, wir haben ja ein bisschen Land zu Hause und alles weg, bei uns wächst ja alles.
Okay.
Von Obst bis Gemüse, Tiere zu Hause und du hast ja gestern meine Ziegen
ja.
gegessen, meine Eltern aus Albanien gebracht haben und aber nicht direkt. So. Mhm. Dann war für mich klar, okay, ich will in der Küche arbeiten, ich will Koch werden. Koch werden war so eine Sache hier. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber erstmal in die Küche zu kommen.
Okay, okay.
Ich wusste ja erstmal gar nicht, wie hier eine Ausbildung überhaupt funktioniert.
Ganz anderes System, ne? Ja.
Bei uns gibt es nicht, dass du hier Ausbildung machst und gleichzeitig bezahlt wirst.
Okay, ja.
Bei uns musst du bezahlen, um überhaupt eine 6 Monate Ausbildung, sage ich mal, zu machen. So musst du Geld drauf bezahlen. Hier ist es komplett andersrum. Und dann, Schule war ja kein Problem, weil da meine Mutter ja Lehrerin war, sie ist jetzt in Rente. Und dann hat sie hier kontaktiert.
Hier also Haus der Getreuen, Restaurant.
Haus der Getreuen, beste Laden, Jefa. Hat sie einen Termin vereinbart, damals mit dem Herrn Wasmund, Remo. Und dann bin ich
hin. Also er war der Inhaber.
Damals, mhm. Der Inhaber.
Ja. Wie lange ist das? Das musste, da warst du noch 16 oder 17?
17, da bin ich 17 geworden. Ich würde sagen 2016.
Okay.
Mhm. Und jemand 2016, mhm. Genau, kommt hin. Und er sagte, ich will ihm Chance geben zu mir.
Großartig, sehr gut.
So, genau. Dafür bin ich auch sehr dankbar heute noch. Und aber lass ihn mal proben. Habe ich einmal in der Spüle angefangen. Mhm. Und da geht die Reise los mit der Fahrrad von Abikafe nach Jefa.
Okay, für die, die jetzt nicht wissen, wo Abikafe ist und Jefa.
Abikafe ist.
Also wie viele Kilometer? Wie
ich würde sagen, genau weiß ich jetzt gar nicht, aber 13, 14, so 12, 14, so, also waren ungefähr um die 24, 25 Kilometer, die ich täglich gefahren
bin. Jeden Tag.
Jeden Tag.
Auch. In unserem Wetter. Genau, auch in unserem Winter.
Bei jedem Wetter.
Auch bei 2 Grad starkem Regen und Wind von vorn.
Ja.
Ohne E-Bike.
Ohne normales Fahrrad. Ja, genau, genau, genau. Und da ging es los. Er sagte, ja, lass ihn mal so ein Praktikum machen, damit er so ein bisschen reinkommen kann, ja. Überhaupt, was das ist. Natürlich nicht so gut Deutsch. Dann ging das los, in der Spüle fahren.
Mhm.
Wie lange geht ein Praktikum?
Normales Praktikum?
Ja.
Also meinst du so ein Schulpraktikum?
Ja, also.
2 Wochen?
So, ich hatte 3 Monate freiwillige Praktikum gemacht. Mit dem Fahrer.
Ah, okay, im Mai, weil du dann im August die Ausbildung begonnen hast.
So.
Und das war kostenlos?
Kostenlos.
Ja.
Kostenlos. Aber am Wochenende.
Wie viele Stunden hast du gearbeitet?
Oft nur abends.
Ja.
Aber am Wochenende, glaube ich, kann mich nicht zu 100% jetzt erinnern, aber auf so ganzen Tag wahrscheinlich. Ja.
Also quasi fast ein Vollzeitjob so. 6 Tage die Woche?
Nee, 5.
5 Tage, ja, okay.
So. Und, aber das war komplett freiwillig. Musste ich nicht.
Nur Spüle? Also nur Kontakt zu Geschirr oder kam da schon mehr?
Am Anfang, erste Woche, ja. So, und danach ging es los. Ja, schäme eine Gurke, schäme mal Tomate, schäme mal ein paar Zwiebel.
Kartoffeln, Zwiebel, was man so.
Ja, für die aber Pommes.
Ja.
Die einfache Sachen essen.
Okay.
Und dann dachte ich, okay. Diese Adrenalin. Die Küche mir geben kann, kann ich nirgends woanders haben.
Wow.
Diese à la carte Zeit von 17 bis 21 Uhr war damals.
Ja.
War schon so, jeder hält jetzt seine Fresse oder eine Rieke und die anderen sagen, ja, Sir, ja, gut. So, das hat mich, diese Teamarbeit hat mich schon so überzeugt, um weiterzumachen. Und dann ging das los mit der Ausbildung, erst 8. mit dem Fahrrad und dann war wieder die Hölle.
Oh.
Ja.
Weil?
Weil da ging es richtig los. So, und dann, ich habe ja nicht verstanden. Und die waren ja, muss ich ehrlich sagen jetzt, nicht immer so nett zu mir, weil so gehörte damals in der Küche.
Ja, ich wollte sagen, das war eigentlich so üblich früher, dass auch mal eine Pfanne geschmissen wurde und rumgeschrien sollte und so, ja.
Aber jetzt nicht Beleidigung oder so,
ja.
Aber sehr.
Die war schon richtig auf
die 12, ne? Sehr, sehr hart.
Ja.
So, und da ging das richtig los und ich dachte, okay, so habe ich mir das doch nicht vorgestellt.
Ja.
Bin aufgewacht, habe überlegt, gehe ich heute hin oder gehe ich heute nicht hin? Fahre ich heute hin oder fahre ich heute nicht hin? Aber ich habe immer gesagt, komm, fahre nur heute hin.
Mhm.
geschafft. Ich so, Gott sei Dank. Ich musste wirklich 13, 40 Kilometer Fahrrad fahren. Aber ich habe das wirklich genossen. Mal Feierabend, Kopfhörer, einfach Fahrrad fahren und einfach keine Gedia und Sack. So.
Aber ist schon eine Nummer. Also wer das Wetter hier kennt, gerade im Winterhalbjahr, das ist schon nicht ohne, ne?
Ja.
Wow. Da, also das alleine schon durchzuhalten.
Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Und dann im zweiten Jahr wurde auch besser mit dem Kollegen, mit dem Chef. Und dann habe ich mit meiner Pflegemutter eine Wohnung hier gesucht in Jever. Habe ich hier in Blumenstraße gewohnt, hatte ich so ein Zimmer, 30 Quadratmeter. Mhm. Single-Wohnung. Mhm. War für mich jetzt einmal geil.
Die eigene Wohnung, so. Kannst zur Arbeit laufen.
Ich muss nicht mehr.
Mega, ja klar.
So, und dann zweite Lehre geschafft und dann dritten Lehre angefangen und dann wurde immer besser. Ich habe mich verbessert. Ich habe besser Deutsch gesprochen. Ich habe viel mehr gelernt und dann kam die Prüfung, die Abschlussprüfung. Praktisch sofort bestanden.
Habe ich mir gedacht, ja.
So, Theorie nicht geschafft. Und da dachte ich mir, okay, 3 Jahre umsonst. Weil dann musste ich halbes Jahr dann verlängern.
Ja, halbes Jahr. Ja, stimmt, stimmt. Ach, das war unser erster Kontakt damals.
Da hatte ich die Prüfung nicht geschafft.
Genau.
Danach. Ich hatte die Prüfung praktisch bestanden, Theorie nicht bestanden. Und dann ging der Herr Wassmann hier raus, Remo, und dann kamst du hier rein.
Genau.
Und da hast
2019, 20,
so,
kurz vor Covid. Ja, genau.
19, so, das kommt hin. Und dann haben wir uns kennengelernt, so ein bisschen. Und dann haben wir einmal miteinander telefoniert.
Und wir haben uns getroffen hier.
Hier,
am Anfang. Wir haben uns, genau.
Am Anfang getroffen.
Genau.
Und danach.
Da wollte ich dich davon überzeugen, die Ausbildung weiterzumachen und dann die Prüfung zu machen.
Ja, genau.
Hast du abgelehnt?
Ich habe es abgelehnt, tatsächlich. Das stimmt wohl. Und dann habe ich in Kibitz angefangen. Und dann wollte ich als Externer zur Prüfung gehen. Die Prüfung, die kosten damals, glaube ich, 300 Euro.
Also du wolltest Geld verdienen, also Vollzeit arbeiten und parallel die Prüfung machen.
Machen, ja.
Geiler Move.
Aber
ich weiß gar nicht, wieso ich das damals abgelehnt habe.
Was
war nicht gut so.
Und aber da könnte ich auch nicht mehr zur Schule gehen. Das heißt, ich muss auch selber zu Hause lernen.
Genau.
Aber dadurch ich mit den Pflegemüttern sehr guter Kontakt war, sie hat mir gesagt, komm, geh zur Schule, ich regel das schon. Und dann bin ich trotzdem
Ah.
So. Und da hatte ich nebenbei gearbeitet und dann irgendwann musste ich ja die Prüfung haben. Und ich dachte, diesmal muss ich bestehen. Geht mir nicht anders. Ich muss bestehen. Hingang in Oldenburg. Einfach bestandsweilig.
Oh nein.
Wieso? Nein.
Wieso? Aber woran, also waren das so sprachliche Barrieren?
Ja, natürlich. Ich würde jetzt behaupten, das waren ja, wenn ich jetzt meinen Master machen würde, ich würde die gleichen Fragen bekommen, in Theorie.
Ah, okay.
Also sehr, sehr anstrengende Fragen,
ja,
okay. Sehr schwierige Fragen. Und ja, 2 Fächer nicht bestanden, 1 bestanden, das ist es nochmal. Ich so, okay, jetzt. Aber wenn bestehen zu 100%, es gibt kein Zurück mehr. 6 Monate später wieder hingefahren, bestanden.
Okay.
Ist so geil. So, jetzt kann ich anfangen. Und dann schiebe Marco.
Also ein Freund von dir?
Ja, genau. Der früher für dich gearbeitet hat.
Genau, ja.
Der war damals Küchenchef hier, ne?
Ich überlege gerade, er war Sous-Chef.
Ja, okay. So. Er hat mir geschrieben, komm mal rüber, mach eine Probearbeit. Lass uns wieder miteinander arbeiten. Mit Marco habe ich 3,5 Jahre gearbeitet. Lass uns wieder miteinander arbeiten.
Also Marco war auch vor unseren Zeiten hier im Haus der Getreuen bei Koch, ne?
Genau.
So, und daher kanntet ihr euch. So. Also er war Koch und du warst Azubi.
Genau.
So, ne? Okay.
Ich war gerade ausgelernt, ich habe
ihn gefahren. Okay, und er wollte dann, dass du zurückkommst.
Genau.
Okay.
Und hierher gekommen. Eine Probearbeit gemacht. Natürlich wusste ich, wo alles.
Ja. Kann das den Laden?
Und seinen Tag nach, ich würde mal behaupten, 2-3 Stunden den Vertrag unterschrieben. Dann habe ich wieder angefangen.
Mhm. 2020, ne?
Ja, das kommt hin, ja.
Ende 20, irgendwie. So. Wir waren auf jeden Fall in der Corona-Zeit, so.
Und irgendwann musste ich dann wieder aufhören hier.
Du musstest nicht, du wolltest.
Ich wollte.
Also ich wollte das nicht.
Du wolltest nicht, dass ich gehe, aber ich wollte gehen, weil ich wollte ja meine Frau hierher holen. Und dafür musste ich 2.000 Euro netto verdienen.
Ah, genau.
Damals habe ich hier die 2.000 Euro nicht bekommen, weil es war Corona.
Ja.
Sie haben ja nicht gearbeitet.
Genau.
So. Dann habe ich im Krankenhaus angefangen, in einer Anita Wilhelmshaven. Nebenbei habe ich da in Wilhelmshaven habe ich Vollzeit gearbeitet. Dann musste ich mit Bus fahren, 45 Minuten. 10 arbeiten, 45 zurück. Und danach habe ich nebenbei bei Famila gearbeitet.
Und wir haben hier keine Busverbindung wie jetzt in einer Metropole wie Hamburg oder München oder so, ne? Also ist schon was anderes hier. Ja, ja, und fährt ja auch nicht alle 10 Minuten, ne?
So, so, das. So. Jede Stunde, glaube ich. Um halb, ich bin um 5 Uhr aufgewacht, um halb 6 musste ich mit dem Bus ran. So. Und das habe ich gemacht, hat funktioniert, 2 Jobs gemacht, das Geld habe ich bekommen, was ich bekommen wollte. Aber ich habe sofort gemerkt, nach 2-3 Wochen, lass einen Monat sein. Ich habe sowieso im Krankenhaus nur 3 Monate gearbeitet. Mhm. Ich dachte, für sowas habe ich gelernt, einfach irgendwas zusammenzuklatschen. Das kann doch nicht wahr sein.
Also du hast nicht den Spaß an den Lebensmitteln?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann könnte man wieder normal leben. Corona war so fast vorbei, sag ich mal. Und wir haben wieder so mit Regeln wieder aufgemacht. Und dann kamen wir wieder zu Kontakt.
Genau.
Also ich habe damals angefangen als Minijob.
Ja.
Immer noch im Krankenhaus gearbeitet und hier nur nebenbei abends. Und irgendwann hieß es, hör komplett da auf, du kriegst das Geld, du kannst hier anfangen. Ich so, geil. So, ich höre da auf, ich kündige, ich habe gekündigt und dann habe ich wieder hier angefangen.
Das ist ungefähr 3,5 Jahre her, schätze ich, ne?
Ja, am Anfang war richtig geil, hat Bock gemacht, wieder mit richtigen Leuten zu arbeiten, mit wieder vernünftig zu kochen, mal wieder selber eine Gurke zu schneiden, mal wieder Soße selber herzustellen mit Knochen, so nicht nur
Tüte auf, genau.
Schicken.
Und Convenience Rocks, so.
Oder Memory, lass es bis es 12 Uhr ist, dann richten wir an, so. Mal vernünftig zu kochen, das wollte ich ja. Niemand wurde scheiße.
Mhm.
Weil dein damaliger Partner, wenn ich das so nennen darf,
ja.
War der Meinung, der kann alles mit einem Hand machen, der macht das seit 40 Jahren, der macht das viel besser als jeder andere und da wollte ich wieder gehen.
Mhm, gut, da wollten viele gehen, es sind ja auch viele gegangen.
Sind auch viele.
Da haben wir hohe Fluktuation gehabt.
Sind ja wegen dir gegangen.
Ja, genau, sie sind offensichtlich genau wegen mir gegangen. Und aber du bist geblieben, wie auch ein paar andere. Das werden wir auch in
nicht viele.
Paar, ja gut, aber 3-4 Leute sind ja geblieben. Okay, das ist prozentual jetzt nicht viel, aber trotzdem, ich hätte es total nachvollziehen können in der Situation, wie es in der Küche war, dass du gesagt hättest, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Weil, ich sag mal, gute Köche werden überall gesucht. Also als Koch, du könntest überall anfangen.
Ja.
Und ich sag mal, gerade in der damaligen Zeit waren wir gehaltlich ja auch nicht wirklich stark. Wir waren so durchschnittlich, würde ich mal sagen. Und trotzdem bist du aber geblieben. Also du bist jeden Tag hierher gekommen. Du hast dich jeden Tag anschreien lassen. Du musstest dich jeden Tag damit auseinandersetzen, dass das, was du machst, Mist ist und doof ist und alles Kacke ist. Du wusstest, dass das gar nicht stimmt, weil es gab eine Person, die viel Mist gemacht hat und auch viel Mist gekocht hat. So, glaube ich, darf man das sagen. Und ja. Du stehst daneben und du weißt, dass du es fünfmal besser kannst, aber trotzdem der andere ist halt per Funktion als Mitgeschäftsführer
ja.
und auch mit seiner, ja, mit seiner Art und Weise, mit seinem sehr bullischen Auftritt, hat er alle ja klein gehalten und ja auch sehr destruktiv, hat ja immer draufgehauen. Aber so, genau, aber das ging ja nicht Wochen oder Monate, sondern es ging ja über ein Jahr.
Ja, ja.
Ne? Also das gesamte Jahr, quasi das gesamte Jahr 2022, also fast bis zum Ende. Im Oktober 2022 haben wir uns ja dann getrennt und in 2021 ging es ja auch schon los. Also wir reden über ein Jahr. Warum bist du geblieben? Warum tut man sich das an?
Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe das Gespräch mit dir gesucht.
Ja.
Weißt du noch? Das war ganz am Ende.
Das war im Frühjahr, Frühsommer 2022.
So. Ich wollte das immer früher schon machen, mit dir zu sprechen, weil kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe auch damals bei dir gekündigt.
Ja.
Und nicht bei deinem damaligen Partner, weil ich wusste, so schlau war ich ja, ich muss das ja bei Thorsten machen. Mhm. Weil bei den anderen wird ja Katastrophe.
Ja, wir hatten ein paar Sachen geflogen damals, ne?
Ja, also nicht aus Angst jetzt.
Nee, schon das klar, einfach aus. Du willst es ja nicht eskalieren lassen.
Genau. Ich hätte das ja nicht gebraucht. Einer hat das alles gebraucht. Und dann habe ich das Gespräch gesucht und dir meine Meinung dazu gesagt. Und ich glaube, das hat auch einen Teil beigetragen, dass ich geblieben bin. Weil dann haben wir miteinander ehrlich und offen geredet. Und das war damals im Friesischen Genuss, was
unseren Laden, den wir noch hatten, genau.
Und dann haben wir, glaube ich, über eine halbe Stunde miteinander geredet. Und dann hatten wir jetzt mal Urlaub. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
War das damals?
Ja. Also, genau. Ja, richtig, genau. Da war
und dann genau. Urlaub. Und dann hatten wir den Abend auf, aber deine Partner ist ja geflogen.
Ja. Genau.
So, und dann saßen wir hier im Restaurant mit dir, deiner Frau und deinem Sohn. Und hier war noch Tanja, die Restaurantleiterin.
Genau.
Ich und Mustafa, der andere Koch.
Richtig.
So, und dann dein Partner hat gesagt, zu dir hat er gesagt, du brauchst nicht hingehen, die können das schon. Und bevor
ich ja, genau, ich soll nicht abends in den Laden fahren, ich soll die nicht kontrollieren, mach die Stimmung nicht. Genau, richtig.
Mir und zu Mustafa und vielleicht auch zu Tanja hat er gesagt, der muss hier nicht kommen, wozu, der hat sowieso keine Ahnung, so keine von uns hat. Und ich dachte, ja, ob der Chef in seinem Haus kommt oder nicht. Für mich ist das egal, ich werde gleich arbeiten, ich werde dir nicht glauben, ich werde ganz normal wie jeder andere Tag arbeiten. Und dann bist du gekommen mit deiner Frau und deinem Sohn, glaube ich.
Richtig, ja.
Und dann
kam ein paar Wahrheiten auf den Tisch.
Die faule Eimer einmal aufgemacht.
Ja.
Mal gucken, was da drin ist.
Ja, genau.
Wenn ich das so beschreiben darf.
Genau.
Und dann, Tanja wollte noch nach Düsseldorf fahren, zum Flughafen.
Ja.
Mit, glaube ich, einem Baseballschläger.
Sie wollte ihn verhauen, ja, genau. Weil dann
war 47, ich war.
Aha. Ein Kochgut hat sie nicht gemacht.
Genau. Und da wusste ich schon, okay, jetzt weiß ich, wer wirklich seine wahren Gesicht gezeigt hat und wer nicht. Weil der hat immer zu mir schlecht über dich geredet. Ich habe automatisch schlecht über dich gedacht, weil
natürlich.
Wir hatten ja so nicht diesen direkten Kontakt.
Genau.
Du hattest keinen Bock mehr auf ihn, hast deine Arbeit von zu Hause gemacht oder um 6
Uhr? Ja, ich bin vielen Dingen hier aus dem Weg gegangen, genau.
Weil du keine Lust hattest.
Nö, genau.
Der hat ja immer schlecht über dich geredet und ich dachte, okay, ist er wirklich so scheiße? Sorry, dass ich
das sage,
aber das
ist ja normal, genau.
Und wir wollen uns ja nicht verstehen jetzt. Und dann habe ich irgendwann deinen Partner gefragt, okay, wenn er so scheiße ist, wieso machst du das mit ihm? Wieso kriegt er, weiß ich nicht, er 5.000 wäre jetzt Beispiel, du 5.000, er kannst dich 10.000 für dich haben. Also mein erster Gedanke, das normale Mensch
denkt. Logisch, so, genau.
Sagte, ja, erstmal mache ich mit ihm und dann sind ja drei Leben und da hat er noch in Fleischhandel.
Ja,
vier genau. Vier insgesamt. Und aber der hat sowieso keine Ahnung, der wird von alleine gehen. Ich so, wenn ich sowas zu meinen Mitarbeitern sage, dann muss auch ein richtiges Fundament da sein.
Ja.
Also dann dachte ich mir, okay, der hat ja mit dir schon mal darüber geredet und du hast gesagt, weißt du was, mach das alleine.
Richtig.
Ich bin raus. Genau. Du kannst eh besser.
Genau.
Mach auch die Bürosachen selber, du kannst sie eh besser als ich. Aber so kann es nicht. So kann es. So, dann haben wir an den Abend ja, haben wir diese Eimer ja aufgemacht und geguckt, dass alles Schimmel war. Und das Eimer kurz davor war zu explodieren.
Schönes Beispiel, ja.
So.
Trifft es.
Und dann wollen wir es mal diesen Eimer sauber machen. Und zwar alle.
Obwohl es keine Perspektive gab zu dem Zeitpunkt.
Ja, vielleicht willst du was dazu sagen und du.
Also. Ja, also genau, also die spannende Frage ist ja tatsächlich, es passt jetzt eigentlich im Grunde ja nicht zum Thema, aber es schließt es halt ab, ja. Weil es ein großer und sehr, sehr wichtiger Teil auch deiner persönlichen Entwicklung ist und nicht nur deiner, sondern unserer aller persönlicher Entwicklung und also du warst natürlich so ein Reisender in deinem eigenen Unternehmen, ne? Also bei mir war es immer so, okay, mir gehört 50% und die anderen 50% gehörten ja meinem ehemaligen Partner und in der GmbH, wenn jeder 50% hat, das kriegst du halt nicht auseinander. Also du, da kann ich nicht sagen, du machst dich strafbar und wieder und wieder und wieder und deshalb gehst du jetzt, sondern sowas wird, wir haben uns ja auch anwaltlich damals hier beraten lassen, sowas dauert Jahre. Also du kannst dich lieber privat scheiden lassen, das ist einfacher und günstiger als in der GmbH ein Gesellschafter, Geschäftsführer loszuwerden. Und das so, und das war eben die Situation, dass ich merkte, okay, die Firma, die rennt voll vor die Wand. Wir haben ja auch, ich sag mal, wir hatten, also unsere Kulinarik war nicht mehr gut.
Nee.
Wir hatten viele Stammgäste verloren. Wir haben
Mitarbeiter verloren.
Genau, wir haben eine riesen Fluktuation gehabt. Hier wollte niemand mehr arbeiten. Und davon abgesehen haben wir Monate gehabt, wo wir fünfstellig Minus gemacht haben. Einfach aufgrund von völlig falschem Einkaufsverhalten, von, ich nenne es einfach mal hoher Privatentnahme, von einfach Dingen, die man so einfach nicht macht unternehmerisch. Und dann bist du eben in der Situation, also so fühlte ich mich damals, als wird die Büchse der Pandora, also dieser schimmelige Eimer aufgemacht und ich denke so, ja wow, da hast du ja noch viel, viel größere Probleme, aber es gab keine Lösung, weil ich ihn ja nicht loswerden konnte.
Nee.
Und dann ist er halt in Urlaub gefahren, war 14 Tage weg und es ging ihm ja gesundheitlich nicht gut, das haben wir ja schon alle immer gemerkt, aber er hatte so viel Power, dass ihn das nicht eingeschränkt hat. Also wir merkten das alle, er hat auch ein bisschen abgenommen, das konnte man auch sehen damals und er wurde immer aggressiver und immer polemischer, also seine narzisstische Persönlichkeitsstörung wurde immer schlimmer und dann fuhr er in den Urlaub. Während des Urlaubs hat er mich ein paar Mal angerufen, wie toll ich bin und wie was für ein super Job ich mache und dass er sich ändern will, wenn er wiederkommt und so, wo ich echt dachte so, was ist denn da jetzt passiert? Und dann war es ja, glaube ich, nach meiner Erinnerung so, dass ein paar Tage danach, nachdem er wieder da war, weil er wohl vor dem Urlaub irgendwie eine Untersuchung hatte, und ein paar Tage danach hat er ja diese Krebsdiagnose bekommen.
Ja.
Und die war ja schon, also im Prinzip, wenn du so eine Diagnose kriegst, dann weißt du, das wird nichts mehr. Und danach haben wir gedacht, okay, er zieht sich jetzt zurück und kümmert sich jetzt um seine Gesundheit.
So war es.
Aber genauso war es nicht. Er kam zurück und hat noch mehr Gas gegeben, hat noch mehr hier rumgewühlt und war noch extremer in seinen Handlungen und hat im Grunde in seinem Gedankenfeld das komplett zur Seite geschoben, dass er sich zurückziehen müsste und sich jetzt nur um seine Gesundheit kümmern muss. Da hat er immer gesagt, nee, das akzeptiere ich nicht und das ist so nicht und ihr werdet alle sehen und ich koche euch alle in Grund und Boden. Und als wir dann aber zeitgleich an dem Punkt waren, dass das Unternehmen im Grunde kurz vor der Insolvenz stand und wir wussten, wir haben vielleicht noch 2 Monate und dann ist es das gewesen,
ja.
Dann hat er den Move gemacht und hat gesagt, ihr könnt sowieso alle nichts, ich gehe. Und hat mir dann das Angebot gemacht, mir quasi für einen symbolischen Euro seine Anteile zurückzugeben. Mal mehr wäre es eh nicht wert gewesen. Die Firma war ja extrem überschuldet. und hat dann gesagt, ihr seid alle doof und die Mitarbeiter sind doof und keiner kann das und ich gehe, ich mache jetzt meinen eigenen Kram, weil ich mache das 10-mal besser, wenn ich alleine bin. Okay. Und die Möglichkeit habe ich angenommen und habe gesagt, okay, sofort. Ich sage, bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. Ihr seid alle doof. Also so sinngemäß. Da sind noch ein paar andere Worte gefallen, aber die sind, glaube ich, nicht podcast-tauglich. Dann wird das eh gesperrt. Ja. Und dann weiß ich, damals habe ich einen befreundeten Notar angerufen und habe dem die Situation geschildert. Also der kannte natürlich diese Problematik und habe gesagt, ich muss jetzt ganz schnell einen Termin haben bei dir, damit wir ganz schnell uns auch wirklich formell trennen, damit ich eine theoretische Chance habe, das Ding hier wieder zu sanieren. Und das war dann, glaube ich, 3 Tage später waren wir dann beim Notar.
Ja.
Und haben dann im Prinzip alles in trockene Tücher gemacht, haben dann gesagt, okay, wir gehen getrennte Wege, was so ein bisschen schwierig war, weil hier war ja noch ein großes Lager von ihm, hier waren seine Büroräume, hier war ein Briefkasten von ihm. Das war alles etwas schwierig. Und dann, als dann formell diese Änderung im sogenannten Handelsregister eingetragen war, also bei einer GmbH musst du halt im Handelsregister eintragen, wer ist Geschäftsführer und so weiter. Also das sind halt, also dann gilt das quasi erst. Ja. Und als das eingetragen war, habe ich halt den normalen Weg gemacht und habe das den Banken mitgeteilt und habe gesagt, hallo, ich bin wieder alleine, auch weil ich, weil ich auch versucht habe, damit auszuloten, ob man mir alleine eine Chance gibt, weil er ja auch bei Banken sich so benommen hat, dass man im Grunde ja nicht mehr gesprochen hat, sondern nur noch böse Briefe bekommen hat.
Sehr schlecht über dich geredet.
Extrem, ja. Auch da bin ich natürlich sehr schlecht gemacht.
In der Stadt.
Auch sehr überall, genau.
Auch bei den Verlagen sehr schlecht über.
Überall.
Seine Köche schlecht geredet, dass sie das nicht können.
Genau.
Ich muss sowas dazu sagen, dass eine sehr schöne Rückkommen oder kam. Da hatten wir schon eine Entscheidung getroffen. Auch du mit uns. Für wen wir, weil wir müssten ja als Mitarbeiter müssen wir damals, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, für wen wir arbeiten wollen.
Ja, das wollte er.
Ja, ja, genau. Also genau. Von seiner Seite
ab. Ja, genau.
Wir saßen ja hier.
Ja, genau.
Und haben eine Entscheidung getroffen und du hast uns gefragt, was machen wir jetzt? Für uns war ja sehr klar, diese 3, 4, 5 Mitarbeiter, die noch geblieben waren, für wen wir noch in Zukunft arbeiten wollen. So, das wollte ich noch, und das wusste er aber nicht.
Er ging davon aus, dass alle mitgehen.
So, genau. Er rief mich auch, als ich zu Hause war am Freitag. Ich bin nicht rangegangen. Und irgendwann musste ich entscheiden und ihn anrufen. Um zu sagen, hör zu, ich habe eine Entscheidung getroffen, aber ich werde nicht für dich arbeiten.
Mhm.
Vorher habe ich mit seinem besten Freund getroffen. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, der hat auch versucht. Abzuwerben.
Ja, mehr oder weniger, aber dann habe ich ihm auch ein paar Sachen geschildert und gesagt, so und so und so, war deine Kollege, dein Freund, wie auch immer, der war sehr schockiert, dass alles, was er gemacht hat, war eine falsche Show, aber er könnte sehr gut lügen.
Ja, ja.
Könnte sich sehr gut verkaufen. Und das hat man am Anfang geglaubt, aber am Ende, wie gesagt...
War ein sehr charismatischer Mensch. Als ich ihn kennengelernt habe, wir hatten eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung tatsächlich. Und das ist so manchmal noch so schade, wenn man auch so zurückdenkt, weil wir so viele tolle Momente auch hier hatten.
Miteinander, ja.
Ne? Gerade so in 2020 und auch zu Beginn 2021 einfach so viele tolle Dinge und das ist dann manchmal wirklich schade, dass man sich dann fragt, wieso gibt es dann so eine Veränderung? Aber okay, das müsste man jetzt psychologisch untersuchen, das ist ja nicht unser Ding.
Aber du warst auch nicht der Erste.
Genau, ich war nicht offensichtlich nicht.
Ich kannte er sehr gut und da war er wirklich ein Torjäger, sag ich mal.
Ja.
Und da hat er nur Tore geschossen und ihr wart...
Ja, wie oft wir auch im Jahr 2023, also da waren wir schon unabhängig, sag ich mal, wie oft wir in 2023 noch angerufen wurden von beispielsweise Finanzämtern, Staatsanwaltschaften, von Detekteien, die auf der Suche waren nach ihm. Also es wäre wirklich krass geworden. Aber wichtig war da, glaube ich, nochmal dieser Punkt. Wir waren, ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch, wir waren am Arsch. Also wir sind in den Winter rein. Ja. Wir hatten keinerlei Kohle mehr, weil das bisschen an Liquidität, was wir noch hatten, hatte er verfügt. Also das hat er mitgenommen auf gut Deutsch. Wir sind in den Winter rein. Der Winter ist in der Gastronomie immer schwierig. Also Januar, Februar, März sind immer Monate, wo du im Grunde
überall
kein Geld verdienst. Genau, weil wir wir sind halt auch ein Stück weit saisonabhängig.
Ja.
Und vor allen Dingen außenabhängig. Bei schönem Wetter sind die Menschen anders drauf und dann fahren die mit dem Fahrrad hin und dann konsumieren die. Und bei 3 Grad Regen und starkem Wind hast du halt nicht so viele Gäste.
Ja.
So, und das heißt, wir wussten es. Es wird verdammt eng. Wir mussten die Bank davon überzeugen, dass sie weitermacht, weil wir ja schon Kündigungsandrohungen hatten, einfach aufgrund der Dinge, die im Vorfeld vorgefallen sind. Mhm. Und wir mussten ja den Entschluss finden, machen wir weiter, gehen wir den steinigen, den schwierigen Weg mit viel Verzicht, also viel Arbeit und viel Verzicht, oder sagen wir gehen den einfachen Weg und schließen den Laden einfach ab, was ja im Übrigen auch viele um mich herum geraten haben. Also mein damaliger Steuerberater, der hat ja gesagt, ah, komm, hör auf, es ist viel zu aufwendig, schaffst du sowieso nicht und meld einfach eine Insolvenz an und in 3 Jahren bist du dann safe. Gehört jetzt nicht zu meinem Lebensplan, aber wir haben uns ja zusammen entschlossen und haben richtig mit so einem Aufbruch haben wir so gesagt, so, wir gehen all in. Ich kann mich an deinen Satz immer noch super erinnern, wo du sagtest, nee, wir gehen jetzt all in und diesen ganzen Idioten da draußen, den zeigen wir, dass es geht.
Genau.
Und auf einmal war so ein, boah, wir krempeln alles um, wir gehen zurück zu den Wurzeln, wofür stehen wir, wofür steht der Laden, welche Kulinarik wollen wir haben? Und das war ja dann im Grunde auch der Zeitpunkt, wo du dann Küchenchef wurdest.
So. Und jetzt kannst du dir vorstellen, mit was, du hast mir eine sehr krasse Verantwortung übergeben. Ich sag mal, ich beschreibe das immer gerne, ich führe sehr viele Selbstgespräche mit mir. Ich sag mal so, du hast mir so dein Baby gegeben, dein Leben, weil du bist ja gehaftet mit.
Ja, also genau, wir haften ja mit Haus und Hof für das, so, was wir hier tun.
Das heißt, dieses Baby hast du mir in der Hand gegeben. Leider war dein Baby sehr, sehr krank.
Ja, es war.
Hat er 40 Fieber.
Lebensbedrohlich krank.
Das war ja mhm. Und damit muss ich erstmal klarkommen. Aber was ich richtig gut fand damals, ab dem Zeitpunkt warst du quasi täglich hier.
Ja.
Du warst hier. Du warst präsent. Nicht präsent, um hier Spüle zu machen oder Büro zu machen, sondern mental präsent.
Okay.
So, das war sehr, sehr krass. Also für mich auf jeden Fall. Ich kann ja nur für mich sprechen. Und aber ich habe es auch bei dir gesehen. Du hattest auch Momente, wo du sehr müde aussahst. Und nach dem Motto, wir lassen das einfach so. Aber trotzdem bist du auch gestanden und gesagt hast, nee, jetzt nicht. Du warst nicht für dich selber mental stark. Du warst für deine Familie mental stark, nehme ich mal an. Du hattest ein Visier.
Ja.
So. Und wie du sehr gerne sagst, du bist einmal falsch abgebogen.
Genau.
So, und das musstest du wieder gerade machen. Aber du fasst auf für deinen Mitarbeiter. Ich glaube, dass selbstbewusst warst du und hast uns diese Wärme gegeben. Wir sind zwar in der Scheiße, aber ihr könnt trotzdem machen, was ihr wollt. Diese Anvertrauen geschenkt, diese macht mal. Uns geht es sehr schlecht, mir privat auch, aber macht mal. Und das habe ich sehr geschätzt. Und deswegen, ich wollte deine Baby wieder gesund machen, wenn ich das so beschreiben darf. Und ich wollte auch für mich selber beweisen, dass ich sehr gerne neue Herausforderungen annehme und die auch sehr gerne meister und ich höre erst auf, wenn es funktioniert. So, und die Ergebnisse, wir sind noch nicht so weit, wie wir es geplant haben. Aber ich glaube, zu 60% sind wir auf einem sehr guten Weg.
Also ich glaube, das darf man, das dürfen wir anders darstellen. Das dürfen wir anders darstellen. Also wir müssen ja mal, so für jeden, der die Geschichte nicht kennt, wir haben es ist jetzt gerade mal etwas mehr als 2 Jahre her. Ne?
2,5.
So, wir haben jetzt Mitte Februar 2025 und ich sage immer, diese richtig krasse Zeit ging im Grunde los, also als wir wieder alleine waren, als der sogenannte Partner eben von Bord war. Das war Oktober 2022. Wir haben im November, Anfang November, das wichtigste Bankgespräch im Grunde geführt. Damals, das ging 3,5 Stunden, wo wir das Vertrauen bekommen haben, weitermachen zu dürfen. Also genau, also die Chance zu haben, das Unternehmen zu sanieren.
Ja.
Und wir reden ja nicht über 10 oder 20.000 Euro, sondern wir reden hier über einen Gegenwert von einem Einfamilienhaus. Und
300.000, 400.000, 500.000 Euro.
So.
Ungefähr.
Je nachdem, wie teuer ist ein Einfamilienhaus. Das ist aber, man kann es jetzt ungefähr vorstellen. Genau. So. Und das ist natürlich eine große Verantwortung, die wir da haben. Aber mir war immer bewusst, ich kann es nicht alleine. Und du musst die Menschen um dich herum haben, die auch verstehen, dass erstmal die Zeiten gefühlt für einen selber ja noch schlechter werden. Weil das bedeutete ja für uns alle, wir haben ja beispielsweise direkt angefangen mit den Öffnungszeiten. Wir haben gesagt, wir öffnen jetzt 6 Tage die Woche.
Und zwar durch.
Und wir machen durch. Das gab es ja vorher nicht. Vorher war ja, okay, wir machen mal so, wir machen so. Also es ist September ja ständig, genau, es ist ja ständig irgendwie die Öffnungszeit angepasst worden. Und das kannst du in so einer Kleinstadt halt eben nicht machen. Also du musst ja die Verlässlichkeit haben. Auch in einer schwachen Zeit musst du halt aufhaben. Wir können jetzt ja im Februar auch nicht sagen, jo, jetzt gerade ist Regen und grau in grau. Und jetzt ist irgendwie alles doof und jetzt machen wir zu, auch wenn es draußen schneit oder windet. Wir müssen halt aufhaben. Und das Erste war ja, wir machen 6 Tage, wir machen alle durch. Und also bei mir war es ja zumindest so, ich habe ja für ganz viele Monate überhaupt gar kein Gehalt mehr gehabt, weil der Laden es halt nicht konnte. Und ihr habt ein Gehalt bezogen, dass das überhaupt nicht der Tätigkeit gerecht war. Das war viel zu wenig.
Ja.
Und dennoch habt ihr gesagt, ja, wir geben trotzdem Gas und ja, wir machen Überstunden ohne Ende und dann gucken wir mal, was wir dann hinterher machen hier mit den Überstunden. Also es war ja nie jemand da, der dann also von euch zu mir sagte, du, ich habe jetzt hier 100 Überstunden und ich möchte jetzt Geld oder ich möchte hier oder ich möchte Urlaub. Das heißt, ihr habt auf Urlaubstage verzichtet, ihr habt auf Freizeit verzichtet, ihr habt auf Geld verzichtet. Und das ist ja nicht selbstverständlich, auch nicht für mich als Unternehmer, dass jemand sagt, okay, ich mache mit, ich sehe ich habe eine Vision, ich sehe, was da kommen kann. Mhm. Und vielleicht sehe ich sogar, dass ich aus der Krise selber gestärkt rausgehen kann. Das ist ja so selten, sondern die allermeisten werden sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, oh, Arbeitgeber, unsicher, ich gehe woanders hin, da habe ich meinen normalen Job und meine normalen Zeiten und verdiene noch ein paar hundert Euro mehr und dann ist gut. Aber trotzdem seid ihr, oder insbesondere, es geht ja heute um dich, du bist halt geblieben. Gab es denn Momente, wo du nicht daran geglaubt hast, dass wir es schaffen?
Nein. Nie? Nie. Nie. Never. Nie.
Gab es Momente, wo du deine Leistung selber in Frage gestellt hast? Weil du, das war, also die Erwartung war ja auf einmal irre.
Ja, das ja, aber ich habe auch versucht, ich sag mal so, ich habe dich so ein bisschen kopiert, um das nicht zu zeigen.
Ah, okay.
Aber ja, das okay. Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, du hast eine, das muss man ja auch mal deutlich sagen, wir haben ja hier einen Laden, wir machen einen siebenstelligen Jahresumsatz.
Ja.
Und das heißt, wir reden ja mal über mehrere hunderttausend Euro Wareneinsatz, die du in der Küche zu verantworten hast.
Ja.
Ne? Also du kaufst für mehrere hunderttausend Euro, kaufst du im Jahr, also ich sage jetzt mal für ein Einfamilienhaus beispielsweise, kaufst du im Jahr Ware und deine Entscheidung alleine ist ja, kaufe ich das, wie gehe ich damit um, wie ist der Schwund, kann ich damit etwas machen, zu welchem Preis verkaufen wir, kommt es überhaupt an, ne? Also finden die Gäste das geil oder geht es vielleicht am Thema völlig vorbei?
Was mir auch sehr geholfen hat, wir haben auch miteinander geredet, auch wenn es unangenehm wurde. Das heißt, sie haben sehr tief gebohrt, auch wenn es war unangenehm, es hat weh getan und haben wir trotzdem gemacht und dadurch haben wir auch diesen kleinen Erfolg, nenne ich mal, den wir heute haben.
Ja, wir haben einen großen, großen Erfolg. Also man muss ja mal, also für die, die das nicht wissen und ich glaube mal 99,9% wissen es halt nicht, wir haben jetzt ja nach 2 Jahren die Situation, dass wir letztes Jahr einfach ein extrem gutes Jahr hatten. Also wir werden am Markt extrem gut wahrgenommen. Die Gäste sprechen über uns. Beste Restaurant im Umkreis von wie viel Kilometern auch immer. Das ist immer blöd, wenn man das selber sagt, aber es ist ja im Endeffekt das, was unsere Gäste sagen. Wir haben, wir hatten Google-Bewertung, soll man nicht immer so drauf gucken, aber es ist immer ein schöner Indikator. Wir hatten einen 4,1er Schnitt. als wir uns getrennt hatten damals und wir hatten da schon über 1000 Bewertungen. Und wenn du über 1000 Bewertungen hast und hast so einen Schnitt, dann ist das sehr aufwendig, einen besseren Schnitt zu haben. Wir haben jetzt einen 4,6er Schnitt. Das heißt also, man kann sich jetzt ausrechnen, wie viele 5-Sterne-Bewertungen sind da drin, damit wir da dementsprechend hinkommen. Und wir haben beispielsweise auch jetzt die Situation mit der Bank. Ich habe ja ein Buch geschrieben, aber hier, da wollen wir heute jetzt keine Werbung für machen. Aber dieses Buch zum Beispiel wird benutzt in der Sanierungsabteilung und Abwicklungsabteilung unserer Hausbank, die daraus Schlüsse ziehen und sagen, Mensch, das können wir nehmen zur internen Weiterbildung. Und ich werde gefragt, ob ich mal für ein Workshop oder mal für ein Zoom-Meeting oder sonstige Sachen einfach bereitstehe. Das heißt, vor 2 Jahren und 3 Monaten waren wir noch so persona non grata. Oh Gott, also mit denen wollen wir gar nicht und die hauen wir weg. Also wir haben ja nicht umsonst Kündigungsandrohungen gehabt und jetzt nach gerade mal 27 Monaten ist das auf einmal so, dass man sagt, Mensch, da können wir vielleicht von lernen. Und ich finde das so extrem, weil niemand von uns hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir bereits in 2024 so ein gutes Jahr hinlegen und so ein gutes Ergebnis hinlegen. Mhm. Und auch noch so viel Spaß dabei haben und kaum Fluktuation haben. Und so, das finde ich schon enorm. Und die Reise ist ja auch noch nicht zu Ende. Also jeder von uns will ja mehr.
So nicht angefangen.
Oder so. Ne? Also wir reden uns gerne immer selber ein bisschen klein. Und das finde ich ist auch gut so, weil wenn wir eins gelernt haben, ist das Demut.
Demut, ja.
Ne? Weil wir wissen, wie es anders sein kann. Wir wissen, wie es ist, wenn man morgens aufwacht und nicht weiß, wie man sein Essen kaufen soll. Also ich kenne das. Mhm. Ich weiß, wie die Situation ist, wenn du sonntags dir die Käseblätter anguckst. Und dann überlegst, okay, wo ist die Steckrübe morgen besonders günstig und ich habe 10 Euro für die ganze Woche und damit muss ich jetzt kochen. Ich will ja trotzdem irgendwie was auf dem Teller haben.
Ja.
Und das war auch privat nicht immer live, logischerweise. Wir haben uns irgendwann aber gebettelt, also meine Frau und ich. Und wir hatten unseren Sohnemann auch immer an Bord. Das war immer so, okay, es ist jetzt doof, aber wir wissen das, tief im Inneren wissen wir, dass es besser wird und dass es richtig gut wird. Ja. Woher wir das wussten? Keine Ahnung. Aber wir hatten auch nie Zweifel, tatsächlich. Also auf der langen Sicht hatten wir nie Zweifel. Kurzfristig hat natürlich jeder mal einen schlechten Tag gehabt.
Das ist normal. Aber ich hatte auch, ich selber als jetzt dein Mitarbeiter, hatte ich auch nie gezweifelt, dass es funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, die ersten 3 bis 5 Monate sehr, sehr schockiert. Weil, wie gesagt, wir kannten nun nicht so gut. Wir haben wie oft miteinander geredet? Kaum.
Sehr selten,
ja. Waren auch alle Menschen da. Andere Menschen waren auch da. Ja. So. Das heißt, wir hatten ja keine Gespräche miteinander. Wir haben ja nicht unter 4 Augen mal geredet. Aber ich war sehr schockiert. Und ich habe dich auch sehr bewundert. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Wie du mit deinen Leuten umgegangen bist, obwohl du alles verlieren könntest. Nicht, weil du das selber nicht machen könntest, schon, aber du wolltest und wachsen lassen. Man kann ja wachsen nur durch Fehler.
Ja. So,
wenn man möchte.
Learning. Fehler ersetzt du die Wörter.
So. Genau. Und das fand ich sehr, sehr krass. Das hat mich wirklich schockiert. Habe ich nicht erwartet, weil wir kamen ja von einer Zeit, wo alles eine in der Küche kam und gefühlt eine Pfanne in der Hand gehalten hat und sagt, ja. Machst du einen Fehler, kriegst du jetzt auf die Fresse. Und danach war komplett andersrum. Und ich dachte, also so kann es auch gehen.
Ja.
Gut.
Ja.
Und ich hatte gar keine Erfahrung. Null. 0,0. Ich war ein Koch damals und ich hatte keine Erfahrung. Ich war zwar sehr interessiert.
Das reicht doch.
So.
Du hast den Willen gehabt.
Genau. Das hast du ja auch gesehen. Das fand ich auch richtig stark von dir. Ich wollte und damals sagtest du auch, Jungs und Tanja, könnt ihr mal mit eurem Gehalt ein bisschen nach unten gehen, damit es überhaupt weiterlaufen kann. Für uns war das gar kein Problem. Und ich habe es auch gesehen. Okay, der lässt mich lassen. Also der sieht meine Fingerstärke, was ich habe. Und der lässt mich einfach machen. Das heißt, ich muss hier nicht 100% geben. Ich muss 120% geben. So. Aber ich habe immer Zweifel gehabt, ob ich genug unternehmlich denke, ob ich genug hier mache, ob es genug ist.
Okay.
Aber das habe ich auch nie gesagt oder nie so gezeigt, weil wollte ich nicht. Aber da habe ich Zweifel gehabt. Reicht es, was ich mache? Ist das genug, was ich mache?
Oh, das ist schon krass, ne? Also,
ja.
So dieses Gefühl zu haben, reicht es wirklich? Ich meine, die Frage stelle ich mir immer. Also wirklich, die stelle ich mir immer. Dass ich immer sage, boah, reicht es oder musst du noch mehr? Und hast du wirklich den Blick da, wo es halt sein soll? Und ich versuche immer, die Menschen in ihrer maximalen Größe zu sehen. Aber selbst wenn ich sage maximal, dann ist es ja schon wieder irgendwie ein Limit. Also dann bewertet man ja schon wieder. Ja. Das ist also auch von der Aussage nicht richtig, weil selbst wenn ich jetzt das jetzt so skalieren würde und sage, ich sehe jetzt die maximale Größe, ich sage jetzt einfach mal bei 100 und du bist jetzt bei 50, dann sage ich ja, dass 100 schon wieder ein Limit ist. Und das ist ja Bullshit. Denn wenn du bei 80 bist, ist deine maximale Größe nicht mehr 100, sondern 150. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es gibt diese maximale Größe nicht, weil wir bis zu unserem Lebensende, wenn wir bis zu unserem Lebensende, wie sage ich mal, durchziehen und motiviert uns entwickeln wollen, dann werden wir nie die maximale Größe erreichen.
Nee.
Ne? Weil es geht halt immer weiter. Und ich finde diesen Prozess wahnsinnig schön und der macht wahnsinnig Spaß. Und das auch begleiten zu dürfen, also Menschen entwickeln zu dürfen, also zu sagen, okay, ich bin Teil deiner Geschichte, wie lang auch immer unsere Geschichte gehen wird. Und ich bin Teil von Tanjas Geschichte und von Mustis und auch der meines Sohnes beispielsweise. Das finde ich so wahnsinnig schön, einfach weil man sagt so, boah, guck mal, wie war es vor 2 Jahren, wie ist das jetzt und wie wird es in 2 Jahren sein? Das finde ich immer so extrem inspirierend. Leider ist das so, dass ganz, ganz viele Menschen mit dieser Verantwortung, die man dann übertragen bekommt, halt nicht klarkommen. Auch so Situationen haben wir ja gehabt, dass wir gutgläubig Menschen oder dass ich gutgläubig Menschen vertraut habe, habe die eingestellt und dann ging das völlig, völlig nach hinten los. Das gehört da aber zu, auch das ist ein Learning und ich finde immer wichtig, dass wir unseren Impulsen folgen. Und wenn dein Impuls, ich sag jetzt mal dein innerer, dein Seelenimpuls dir sagt so, ja, okay, ich sehe hier was ganz Großes, auch wenn du gerade vom Scherbenhaufen stehst, dann hat das schon, dann ist das richtig. Und dann dürfen wir nicht anfangen, vor Kopf daran zu gehen und zu überlegen, ja, warum denn jetzt? Also eigentlich ist alles doof. Eigentlich ist gerade Februar und eigentlich haben wir gerade zu wenig Gäste und eigentlich ist hier und eigentlich ist da. Bullshit, das müssen wir im Grunde ausblenden und sagen, so, da kommt was richtig Großes auf uns zu. Und dieses Gefühl habe ich immer gehabt, auch in den tiefsten Situationen, wo viel auf uns eingehagelt ist, habe ich immer gesagt, so, okay, das ist nochmal so eine Prüfung. Ich habe nicht gesagt, du kriegst jetzt auf die Fresse. Das ist ja oft so, jetzt machst du einen Brief auf und kriegst auf die Fresse. Sondern das ist so, okay, das ist eine Prüfung. Also das Universum schickt mir diese Prüfung, um sicher zu gehen, dass ich wirklich der Richtige bin dafür. Das war so mein Mindset in dem Moment.
Ja, und wenn wir jetzt zurückblicken würden, das Ziel, wenn man das so sagen darf, haben wir so erreicht.
Ja, wir haben es übererfüllt.
So, aber und nun?
Und jetzt?
So.
Und jetzt?
Für mich ging es nicht um das Ziel, am Anfang schon, wir müssen Geld verdienen, um überhaupt über Wasser bleiben zu können.
Ja.
So, sonst ist Feierabend für uns alle, für dich und deine Familie am schlimmsten Feierabend und ganz böse, so. Aber so jetzt nachhinein, das Thema hatten wir, glaube ich, vor 2, 3 Tagen, es geht ja nicht um das Ziel, sondern um den Prozess, die man jeden Tag, dass man aufsteht und sagt, so, jetzt, ich gucke mir in den Spiegel und sage, oh, ich bin der Beste. Ob ich der Beste bin oder nicht, doesn't matter, ist
aber
mir egal.
Du strahlst es aus, aber nicht mit einer Arroganz,
ich
bin der Beste, sondern
für
genau,
mich alleine.
Ich will, genau.
So, für
genau.
Mich alleine sage ich, ich bin der Beste.
Und ist es auch so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ziel hast und du kommst diesem Ziel näher, dass das Ziel für dich gefühlt kleiner wird und sich ein neues Ziel aufbaut?
Ja, ich muss auch ehrlich dazu sagen, seitdem wir so intensiv miteinander arbeiten, schaffe ich so wie meine Privatziele, auch hier meine Karriereziele, sage ich mal. Wie gesagt, seitdem wir miteinander so viel miteinander arbeiten, schaffe ich meine Ziele mit so einer Leichtigkeit. Du kannst es nicht glauben.
Das ist irre,
das
oder?
Das ist
irre.
Ja, und da ist auch so mein Mindset. Ich glaube, du hast schon sehr viel gewirkt, um mein Mindset zu perfektionieren.
Okay.
Also wir werden nie perfekt sein, aber das hier kann ich das schon sagen, so zu perfektionieren schon und immer das Positive zu sehen.
Mhm.
Du sagst, ja. Es ist Februar. Ja, eigentlich, was machen wir hier so? Dicht machen und
machen erst Mitte März wieder auf.
Genau, ja. So. Darum geht es doch nicht. Und das habe ich auch gelernt, sieh immer das Positive an der Sache. Auch wenn die Welt scheiße läuft, ist es okay. Aber nimm immer die positive Sachen. Und ja, und die Ziele, die wir hatten, haben wir mit so einer Leichtigkeit hier geschafft, ohne Probleme, ohne Zweifel, sondern, sage ich mal, nebenbei geschafft. So schaffen wir schon. So.
Ja, genau.
Wir sind so erwachsen jetzt, oder ich bin so erwachsen jetzt und ich bin so gewachsen jetzt, um zu sagen, irgendwie schaffe ich die schon.
Es ist ja auch so, dass wir uns ja monetär auch gut entwickelt haben.
Ja, ja, ja.
Also von der reinen Kohle her. Ne? Also es ist ja, das ist ja auch eine völlig andere Situation jetzt. Aber es ist auch da, wenn man sich beispielsweise auch monetäre Ziele setzt, dann, also manchmal, dann denkt man ja in so großen Summen irgendwie und wenn man da dran kommt, und meistens ja immer die zeitliche Komponente. Es kann manchmal deutlich schneller gehen, als man glaubt. Und manchmal denkt man, man steht irgendwie ständig nur irgendwie an einem Punkt. Und wenn man dann in die Richtung kommt, geht mir das so, dann wird dieses Ziel nicht mehr so wichtig. Also so das Ziel, was riesig groß ist, was ich jetzt beispielsweise habe, so, das ist so riesig groß. Und irgendwann wird das immer kleiner werden und du hast schon wieder Neues. Mhm. Und wenn du da nicht dahin verfällst, dass du in so ein Hustlen kommst, in so ein mehr, schneller und immer mehr und immer mehr und dich vielleicht auch anfängst zu vergleichen mit anderen. Wenn dir das gelingt und du das nicht aufbaust, dann ist es einfach, also das bringt einfach nur wahnsinnigen Spaß. Und dann hast du nämlich genau diese Leichtigkeit. Und je leichter wir die Dinge angehen, glaube ich, umso einfacher ist es auch, jetzt ist man natürlich ein bisschen spirituell, aber umso einfacher ist es dann auch, die Dinge zu manifestieren.
Ja.
Und das haben wir hier, also manchmal kriege ich wirklich Angst. Also im positiven Sinne, es gab mal so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ob es im Januar war oder sowas, wo wir wirklich ein paar richtig schlechte Tage hier hatten. Also jetzt dieses Jahr, wirklich ein paar richtig schlechte Tage. Wetter war mies und so. Mhm. Und ich bin einer, der dann auch schnell zweifelt und sagt, oh, ist die Richtung, ist das alles richtig, was du machst? Eigentlich völliger Blödsinn, weil Weihnachten und erste Januarwoche Ferien, wir wussten ja nicht mehr, wo oben und unten ist, weil wir so viele Gäste hatten und haben so viel Umsatz gemacht. Und trotzdem bin ich dann einer, der 3 Wochen später sich die Frage stellt, ist irgendwas, was ist los, ist unser Ruf nicht gut, keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, die Menschen sind krank, Wetter und so weiter. Und da habe ich, ohne Scherz jetzt, da habe ich nach 3-4 Tagen habe ich gedacht, so, oh ey, ich weiß ja nicht, ich bräuchte jetzt mal so ein Zeichen, weißt du, ich bräuchte einfach ein Zeichen, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann haben wir auf einmal entweder einen Freitag oder einen Samstag gehabt, der total unerwartet ein extrem umsatzstarker Tag war. Und wir alle wussten nicht, was ist denn jetzt los?
So.
Auf einmal, das ballerte hier ohne Ende und ich denke so, okay, das ist offensichtlich das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Da kriege ich manchmal wirklich Angst vor und ich frage mich immer, was ist noch möglich? Ne? Also, ja, das ist irre. Es ist vor allen Dingen auch irre, wie das Gespräch so eine Wendung genommen hat.
Ja.
Wie wir heute sind und dass wir dann immer wieder zu diesem Thema Mindset kommen. Wir wollen ja keine Mindset-Werbung hier machen. Das ist ja kein Mindset-Podcast, den wir machen. Aber wir stellen irgendwie doch fest, bei dem, was wir alle so gemeinsam erlebt haben, dass Mindset eine wahnsinnig wichtige oder das wichtigste Instrument ist.
Genau. Und überhaupt so eine Krise zu schaffen. Aber wie war es für dich denn? als du erfahren hast, du entweder rettest du das Ding oder du verlierst dann alles. Wie war es für dich so im ersten Moment? So, es gibt ja nur einen Weg, um zu schaffen, sonst verliere ich dann alles.
Also der wichtigste Moment war ja damals im November 22, als wir eben zur Bank sind und die Bank das Gespräch eröffnet hat. Also es waren ja hochdotierte Menschen, die da vor uns saßen. Als man uns dann sagte, ja, schön, dass Sie hier sind, aber im Grunde brauchen wir nicht mehr reden, weil wir kündigen sowieso und dann streiten wir uns vor Gericht. Und die Sätze werde ich nicht vergessen, die sind so im Kopf eingebrannt. Und in dem Moment geht so ein innerer Film, läuft quasi vor dir ab. Wir waren ja mit drei Menschen damals, also ein guter Freund und auch jemand, der mich persönlich auch immer, sag ich mal, mental unterstützt hat, war dabei. Olaf wird bestimmt mal irgendwann noch Teil dieses Podcasts werden.
Ja.
Unser damaliger beratender Anwalt, also Insolvenzfachanwalt, war eben auch dabei, weil er Mediator ist. Und weil wir einfach dachten, und weil er einfach ein cooler Typ ist und einfach dachten, okay, den auch dabei zu haben, macht durchaus Sinn. Weil man musste auf mich schon ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich wie so ein angeschossenes Vieh natürlich auch mal zu emotionalen Entgleisungen hätte tendieren können. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit einem Satz alles kaputt gemacht. Weil natürlich wusste ich, dass ich nicht schuld war, also nicht direkt schuld war, aber indirekt natürlich total, weil ich habe halt gesagt, ich nehme den Partner mit an Bord, obwohl ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte und eine schlechte Intuition damals und wir haben es trotzdem gemacht. Und deswegen habe ich zwar direkt das nicht verbrochen, ich habe das Unternehmen ja nicht, wie soll ich sagen, betrogen. So, es ist leider so, so muss man das sagen. Das habe ich nicht gemacht, das ist immer anders, aber ich habe es halt zugelassen. Und das ist so eine gefährliche Variante, dass man dann schnell in so eine Richtung geht und sagt so, ja, also ich war das ja gar nicht. Und das ist falsch. Ja? Du musst mit Demut da rangehen, denn ich habe den Fehler gemacht. Punkt um. Es war mein Unternehmen immer. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jemanden da rein. Und dann bist du in diesem Bankgespräch. Und das war, glaube ich, also für mich immer noch so dieser absolute Schlüsselmoment. Und dann bist du in diesem Bankgespräch und dann sagt dir einer, das war's. Und vor deinem inneren Auge denkst du so, okay, wir wohnen auf einem schönen Hof, wir haben 4 Ferienwohnungen. So, wir haben Tiere da, das ist in dem Moment alles weg, weißt du, das ist alles weg.
Auf einmal.
Auf einmal, du weißt, es ist weg, dass, weil du gehst, du bist in der Haftung und also es ist plötzlich alles doof. Und dann zieht sich das so in deinem inneren Auge kurz alles ab und in dem Moment, ich habe ja nicht geantwortet darauf, weil unsere Taktik war immer, das macht unser Mediator. Also unser Anwalt. Und deswegen, ich habe auch gar nicht mehr richtig zugehört. Ich weiß nur, dass wir irgendwann die Möglichkeit hatten, zu erklären, was eigentlich Phase ist. Weil die Bank kannte ja nur eine Seite. Man wusste ja nur das, was mein ehemaliger Partner gesagt hat. Und dass ich halt im Grunde nichts kann. Obwohl ich zwar Banker bin, aber ich kann halt nichts. Und ich, genau, ne, ich bin schuld an allen. Und somit hatten wir die Möglichkeit, uns zu erklären. Und ich weiß noch, irgendwann, also ich war im ersten Teil des Gesprächs relativ passiv und irgendwann bin ich dann direkt angesprochen worden, dass man eben sagte, Herr Fürmann, schildern Sie doch mal aus Ihrer Sicht, was ist eigentlich passiert und wie kam es denn dazu und vielleicht auch, was würden Sie denn jetzt anders machen? Und ich war schon sehr gut vorbereitet. Ich hatte ja schon im Grunde so einen Sanierungsplan für mich. Für den Laden und hatte ich schon. Und dann habe ich angefangen zu reden, kann mich aber nicht mehr inhaltlich daran erinnern. Also ich war extrem fokussiert, also ich glaube fast so fokussiert wie Cristiano Ronaldo, wenn er auf das Spielfeld geht. Ja. Also maximalen Fokus gehabt und dann bist du aber so krass drauf, so wie nach einer Klassenarbeit, dass du im Grunde das nicht mehr weißt hinterher. Mhm. Also da fragen dich Menschen und sagen, ja, habt ihr, also was hast du da und da irgendwie hingeschrieben und du weißt es nicht mehr. Also das habe ich so oft gehabt, weil du diesen Fokus so extrem hattest. Und irgendwann war dieses Gespräch dann nach 3,5 Stunden zu Ende. Und dann wussten wir, dass wir weitermachen dürfen. Und dann kamen meine beiden Kollegen, mit denen ich da war, und dann entschossen, super, und das war echt geil. Und das war so eine mitreißende, emotionale Rede. Genau, genau, genau. Und ich habe gesagt, ja, was denn jetzt? Hallo? Und das Schlimme ist, ich weiß es bis heute nicht. Also ich habe meine Aufzeichnung letzten Sommer genommen, die ich dafür hatte. Ich habe so ein Lederbüchlein und dann habe ich halt also so die Aufzeichnung genommen und habe dann da rein geguckt und habe gesagt, ah, okay, das, ja, okay, macht Sinn, würde ich heute wieder so machen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Und das war so extrem krass, weil wir damals immer so ein Gutachten brauchten. Also als GmbH, wenn du im Prinzip überschuldet bist und kurz vor einer Insolvenz steht, dann lassen sich die Banken gerne absichern. Das heißt, sie wollen ein sogenanntes IDB-Gutachten haben. Und das wussten wir und das kostet irgendwie 15.000 Euro. Das ist sehr lustig, wenn du einem Unternehmen sagst, du brauchst, also wenn du dieses Gutachten bringst, dann machen wir weiter. Aber das kostet 15.000 Euro. Und das macht ein Wirtschaftsprüfer und der Wirtschaftsprüfer sagt zu dir, ich mache das Gutachten gerne, aber ich brauche erst die 15. Oh. Weil die sind ja nicht doof. Yeah. So, das können wir aber ja nicht. Und dann bin ich immer da reingegangen und habe so gedacht, okay, selbst wenn die sagen, ja, wir brauchen das Gutachten, wo kriege ich denn 15.000 Euro her? Und am Ende des Tages war es dann so, dass sie dann sagten, Herr Frühmann, Sie sind Banker, machen Sie mal selber. Ich sage, wie selber? Ja, machen Sie mal selber. Das Gutachten brauchen wir nicht. Schreiben Sie diesen Plan selber. Schreiben Sie so, als wenn Sie Wirtschaftsprüfer wären.
Auf einmal.
Auf einmal. Und ich denke so, okay, viel Arbeit, alles klar. Und das war ja Anfang November, dass wir saßen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich würde aber gerne ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, so bis Ende November. Und dann guckten die mich beide an so, nee, dann ist auf Weihnachten und so. Und da habe ich gedacht, jetzt sagen die mir eine Woche oder so. Ja. Und dann so, da ist Weihnachten. Sie müssen auch mal ein bisschen dann zur Ruhe kommen. Wir geben Ihnen Zeit bis Ende Januar. Und da wusste ich, okay, die reden nicht nur, sondern die glauben wirklich dran.
Das ist, ja. Und danach, wie war es für dich? Hast du dann sofort gemerkt, ich schaffe das? Ich würde das schaffen jetzt? Oder?
Also das nächste, was wir ja gemacht haben, dass wir ja zusammengesessen hatten.
Ja, genau.
Also Tanja, Corona, du und ich, dass wir hier zusammensaßen im Restaurant und wir darüber geredet haben, dass wir die Chance haben, dass wir die Möglichkeit haben. Mhm. Und so, wie gesagt, dann bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon mal sagte. Dann bin ich bei deinem Spruch, wir gehen all in.
Ja, genau.
Und dann sind wir wieder da, da schließt sich der Kreis.
Ja.
Wir brauchen Disziplin, Verzicht, also Geld, Zeit, alles reinschmeißen. Und wir wissen nicht, ob es klappt. Also von den Zahlen wusste ich, dass es klappt. Weil ich wusste ja, wo der Laden herkommt. Und wir wissen, und wir wissen, dass wir Ausschank sind. Wir wissen, dass wir eine Top-Lage haben. Ja. Wir wissen, dass wir immer noch einen guten Ruf haben, auch wenn das in dem Jahr vorher halt ziemlich beschissen war hier. Das wussten wir ja alle. Aber das sind halt die nackten Zahlen. Angst hatte ich vor dem Winter, weil es wieder Winter. Und ich wusste immer, wir müssen irgendwie durchkommen und müssen im Grunde irgendwie die Zeit überbrücken. Und was ich dann letztlich gemacht habe, ich habe ja mit jedem Lieferanten gesprochen.
Ja, genau.
Das war natürlich schon mal ganz cool, um die dann ins Boot zu holen. Und ganz viele haben auch direkt gesagt, du, wir glauben da dran. Warum auch immer. Ich kannte die ja kaum. Ich hatte ja nie irgendwie Kontakt zu denen. Wir glauben da dran. Und ich kann mich an einen Lieferanten erinnern. Und ich glaube, den nehmen wir irgendwann auch mal hier rein. Als der dann irgendwann zu mir sagte, Thorsten, lass die Rechnung 3 Monate liegen. April reicht.
Ja, okay.
Und wir reden über ein bisschen mehr. Also wir reden über 5-stellig in dieser Zeit.
Ja,
und dieses Vertrauen zu kriegen von anderen, ohne dass du es untermauerst, ohne dass du einen Plan hast und sagst, ich habe hier, guck dir das an, sondern einfach nur, du sitzt mit jemandem und trinkst einen Kaffee und derjenige sagt, ich guck dir in die Augen, das schaffst du.
Boah.
Das war schon echt irre.
Ja, aber doch, hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl es schwierig war. Also für mich und ich habe viel gelernt, sehr viel gelernt, sehr, sehr, sehr viel und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass ich diese Chance habe, um deine Baby gesund zu machen.
Ja, das hast du bewiesen. So, vielen Dank dafür.
Das war sehr, sehr, sehr schön, wirklich. Weil jetzt sitzen wir hier und erzählen, dass so einfach es ist.
Ja.
Als hätten wir ja 2 Tage durchgearbeitet.
Genau,
und
genau.
Es ist wieder schön, aber so.
Bei einem Kaffee, bei einem Tee und das war's.
So war es leider nicht. Wir haben da mehr als 2 Jahre gearbeitet. Und zwar viel, und zwar alle. Und wir haben alle daran geglaubt, dass es anders sehen kann. Und das sehe ich jetzt am Anfang des Monats, wenn ich das gehabt habe. Das merke ich schon, dass wir sehr viel gearbeitet haben und sehr was Gutes hier für die Zukunft aufgebaut haben. Das merke ich schon.
Ich danke dir sehr für die offenen Worte. Eine letzte Frage habe ich.
Ja.
Wo kommt das her mit François?
Das wird wahrscheinlich, kann ich hier wahrscheinlich sagen, unsere, wenn ich das Projekt nennen darf,
dann. Also ich schätze mal, wir werden ein paar Millionen Follower haben. Also wir sind quasi unter uns.
Ja, genau. Und wenn ich das so sagen darf, ich hatte ja eine Idee letzte Woche irgendwann und ich wollte Kochvideos machen. Und zwar über, die wollte ich ihm bei YouTube posten, Instagram, TikTok. Und die wollte ich mit dir machen. Und François kommt ja von dir.
Ach so, warte, ist das echt so? Habe ich das irgendwann in...
Ja, genau. Und wahrscheinlich werde ich auf die Internetplattformen François koch was oder François, ich habe Hunger und du wirst auch dabei sein.
Jetzt werden viele Marketingmanager sagen, oh Gott, jetzt hat er den Namen gesagt, aber das Coole ist ja in dem Moment, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, hast du deine eigene Marke Lex. Deswegen können wir das gut sagen.
Mhm.
Ja, François, unser französischer Küchenchef, der aus Farel kommt.
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Danke.
Vor allen Dingen auf die nächste Zeit, die wir miteinander hier verbringen dürfen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für dein Vertrauen. Und ich bin froh, dass ich hier geblieben bin. Ich bin froh, dass ich für dich entscheiden konnte. Und ich bin froh, dass ich Teil deiner Krise und deine Erfolg bin. Gleichzeitig. Und ich bin dankbar einfach, dass ich alles, was ich hier geschafft habe, auch mit deiner Hilfe viel, bin ich einfach dankbar und froh. Und das ist.
Vielen Dank, François.
Ich danke auch.